Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Vielen Dank, ich bin wirklich total happy hier. Ich bin jetzt auch schon total fertig, weil das war der Wahnsinn heute schon, oder? Also der Herr ist hier und ich habe schon so viel jetzt geschenkt gekriegt. Ich habe das Gefühl, ich bin schon zum Platzen voll. Und da ist so viel schon durchgebrochen bei mir persönlich heute Morgen. Das ist der Hammer. Also ich habe schon gesagt, ich wohne einfach zu weit weg, aber das wäre meine Gemeinde, wenn ich hier wäre. Und ich habe ja jetzt sehr viel über Gebet erzählt und ich habe gesagt, dass es so diese zwei Dimensionen von Gebet gibt. Das eine ist eben das Persönliche, ich und der Herr, und das andere ist unsere Berufung als Leib Christi, ein Volk von Königen und Priestern zu sein. Und über das habe ich sehr viel die letzten Tage geredet und heute Morgen möchte ich gerne über diese Dimension sprechen, du und der Herr, deine persönliche Beziehung mit dem Herrn kultivieren. Und es ist so, dass wir diesen Hunger kultivieren müssen tatsächlich. Der kommt irgendwie nicht von selbst. Und ich habe mal diesen Satz gehört, den fand ich total cool. Man denkt sich nicht in eine andere Lebensweise hinein, sondern man lebt sich in eine andere Denkweise hinein. Und das hat mich total angesprochen, weil das so hilfreich ist. Ich bin jemand, der gern was macht oder der gern weiß, was er jetzt machen kann, damit es besser wird oder so. Und ich habe das gemerkt, als ich angefangen habe, im Gebetshaus Augsburg mich zu engagieren, 2008, da hatte ich mal die Aufgabe, jetzt gestalte du mal eine zweistündige Gebetszeit. Ich dachte, boah, zwei Stunden beten. Ja, also das war eine Qual für mich damals, wirklich. Und einfach so, ich habe gedacht, ja, das kriege ich vielleicht gerade noch so hin. Ich habe mir ungefähr 20 Lieder mitgenommen oder so, damit ich diese Zeit irgendwie füllen kann. Aber nach ein paar Monaten habe ich gemerkt, wie zwei Stunden Gebetszeit überhaupt nichts mehr sind für mich. Wie vier Stunden plötzlich normal geworden sind. Wir sehen es auch bei unseren Jüngerschaftsschülern, die sind 20 Stunden pro Woche im Gebetsraum an 6 Tagen. Und am Anfang stöhnen sie auch total und sagen, wow, wie soll ich denn das überleben? Ja, wir haben auch ein ganz nettes YouTube-Tutorial, das heißt, wie überlebe ich eine zweistündige Gebetszeit? Das könnt ihr euch auch mal anschauen, sehr hilfreich. Aber ich will damit sagen, ich habe angefangen, das zu tun und plötzlich habe ich mich daran gewöhnt und plötzlich wollte ich mehr. Also warte nicht drauf, dass du mehr willst, bevor du irgendwas machst, sondern mach's und dann wirst du sehen, du willst mehr. Und ich möchte euch etwas vorlesen aus dem Hohenlied, Kapitel 4, 12 bis 16. Da heißt es, und das Hohelied möchte ich vorne wegschicken, wisst ihr wahrscheinlich eh alle schon, aber das ist ja ein Liebeslied, eine Liebesgeschichte zwischen dem König Salomo und einer seiner Bräute, der hatte ja ein paar mehr, aber es wurde schon immer auch verstanden als eine, auf einer anderen Ebene, als die Geschichte zwischen Gott und seinem Volk Israel, zu dem wir jetzt auch gehören, weil wir in den edlen Weinstock eingepfropft worden sind durch Christus. Und da lesen wir, wie sehr dieser Gott sein Volk, seine Braut, dich und mich, liebt mit einer Leidenschaft, die du dir gar nicht vorstellen kannst. Und deswegen, alles, was du im Hohenlied liest, beschreibt dich und Gott, deine Beziehung zu Gott. Hier steht, ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut, ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle. Was dir entsprost, ist ein Lustgarten von Granatapfelbäumen samt köstlichen Früchten, Hennersträuchern samt Narden, Narde und Safran, Würzrohr und Zimt samt allerlei Weihrauchgewächsen, Myrrhe und Aloe samt allerbesten Balsamsträuchern. Das ist allein schon wunderschön, oder? Da bist du doch sofort versetzt in so einen orientalischen Lustgarten und du riechst es förmlich, diese duftenden Pflanzen und diese schönen Bäume. Herrlich. Und so sieht Gott uns. Eine Gartenquelle bist du, ein Brunnen mit fließendem Wasser und Wasser, das vom Libanon strömt. Wach auf, Nordwind, und komm, Südwind, lass duften meinen Garten, lass strömen seine Balsamöle. Mein Geliebter komme in seinen Garten und esse seine köstlichen Früchte. Und das ist genau die Beschreibung deiner Beziehung mit dem Herrn. Mein Geliebter komme in seinen Garten und esse seine köstlichen Früchte. Unser Herz ist dieser Ort. Das ist, was Gott sagt. Das ist unser Herz. Ein verschlossener Garten. Niemand kann da reinschauen. Der ist nicht sichtbar, was da drin ist. Aber der Herr kennt diesen Ort. Und es gibt noch mal eine andere Stelle in Matthäus 15, Vers 18 bis 20 über das Herz. Und da sagt Jesus, was aus dem Mund herausgeht, kommt aus dem Herzen hervor und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen, aber mit ungewaschenen Händen zu essen verunreinigt den Menschen nicht. Und in den Sprüchen 4, Vers 23 heißt es, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Also wir sehen jetzt hier zwei Realitäten. Aus deinem Herzen, das eigentlich gedacht ist, ein Ort der Begegnung zu sein mit dem König, wo diese Quelle hervorsprudelt, auf den musst du aufpassen. Das ist der Ort, den du kultivieren musst. Das ist dein innerer Garten, den du kultivieren musst, mehr als alles andere, ihn bewahren musst, damit diese ganzen Unkräuter und Verunreinigungen entfernt werden da draus und damit diese Begegnung stattfinden kann. Teresa von Avila sagte, hätte ich früher erkannt, dass der winzige Palast meiner Seele einen so großen König beherbergt, dann hätte ich ihn nicht so oft dort allein gelassen. Ja. Diesen Ort der Begegnung, den müssen wir pflegen und kultivieren. Und das ist die Arbeit, die wir wirklich zu tun haben. Ja, wir investieren zu oft an falschen Stellen unsere Energie. Wir versuchen, uns irgendwie zu verbessern. Wir versuchen, unser Verhalten zu verändern. Wir versuchen, nette, fromme Christen zu sein. Und der Herr möchte das gar nicht, weil das funktioniert so nicht. Das ist das Pferd von hinten aufzäumen. Weil der Herr ist überhaupt nicht daran interessiert, dass du dich besser verhältst, dass du nach außen hin alles richtig machst, sondern er ist total interessiert an unserem Herzen, dass da alles stimmt. Verstehst du? Und es ist ihm total egal, ob du da einen Fehler machst und dich da daneben benimmst oder nicht, weil darum geht es nicht. Es geht ihm um unser Herz. Es geht um eine Herzenstransformation. Und deswegen ist das, was du tun sollst, wo du deine ganze Kraft und Energie reinstecken sollst, ist, diesen Ort der Begegnung zu kultivieren. Und ich fange jetzt an, darüber zu reden, was das genau bedeuten soll, weil du fragst dich wahrscheinlich, von was redet sie? Okay, pass auf. Markus 4. Jesus erzählt ein Gleichnis. Und wieder fing er an, am See zu lehren, und es versammelt sich eine sehr große Volksmenge zu ihm, sodass er in ein Boot stieg und auf dem See saß und die ganze Volksmenge war am See, auf dem Land. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen und er sprach zu ihnen in seiner Lehre. Siehe, der Sämann ging aus zu säen, und es geschah, indem er säte, fiel das eine an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Und anderes fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Und als die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen sprosten auf und erstickten es, und es gab keine Frucht. Und anderes fiel in die gute Erde und gab Frucht, indem es aufsproste und wuchs, und es trug eines 30, eines 60 und eines 100-fach. Und er sprach zu ihnen, begreift ihr dieses Gleichnis nicht? Wie wollt ihr denn all die anderen Gleichnisse verstehen? Der Sämann sät das Wort. Die an dem Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird, und wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt und das Wort wegnimmt, das in sie hineingesät worden ist. Und ebenso sind die, die auf das Steinige gesät werden, die, wenn sie das Wort hören, es sogleich mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks. Und wenn nachher Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen entsteht, ärgern sie sich sogleich. Und anderes sind die unter die Dornen gesäten. Es sind die, die das Wort gehört haben, und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort, und es bringt keine Frucht. Und die auf die gute Erde gesäten sind jene, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen, eines 30, eines 60 und eines 100-fach. Und ihr kennt dieses Gleichnis alle total. Und Jesus spricht hier von unserem Herzensboden, von den verschiedenen Qualitäten von Herzen, die Frucht hervorbringen oder eben weniger Frucht hervorbringen. Und ich weiß nicht, ich habe zu Hause einen Garten und ich habe festgestellt, dass von selbst noch nie irgendwas gewachsen ist, was ich mir gewünscht hätte. Also ich habe immer gehofft, dass vielleicht irgendwann mal Rosen wachsen oder irgendwelche schönen Blumen. Aber nein, es kommt immer nur Löwenzahn und irgendwelche Sachen, die das Gras ersticken und irgendwelche Baumsamen, die dann aufgehen und wenn man sie nicht schnell genug erwischt, recht tiefe Wurzeln schon haben, was mich immer erschreckt, wie schnell das geht. Aber das, was ich eigentlich will, das ist immer irgendwie so mickrig. Kennt ihr das? Und das ist irgendwie auch in unserem Herzen so. Von selber wächst nicht das, was du gerne möchtest. Und da musst du ständig gucken, dass du diesen Gartenboden, diesen Herzensboden eben kultivierst. Jesus sagt, es gibt so eine Qualität vom Herzensboden, die vergleicht er mit dem Weg. Ich glaube, das ist wirklich eine ganz schlechte Qualität von Boden. So der Weg, das ist ja entweder irgendwie gepflastert, das sind vielleicht so ein paar Ritzen, wo irgendwie trotzdem ab und zu ein Grashalm wächst oder Löwenzahn, der kommt überall. Aber das ist eigentlich total hart. Oder wenn es so ein Trampelpfad ist oder so, das ist ein ganz verdichteter Boden, da kannst du nichts pflanzen. Vielleicht bedeutet das, Menschen, die ihr Herz schon verschlossen haben. Aber weißt du was? Bei Gott ist es so, dass es nie zu spät ist. Und wenn du merkst, da habe ich mein Herz verschlossen, dann mach's doch einfach wieder auf. Das ist nicht so schwierig. Ich glaube, manchmal ist es so, dass wir unser Herz verschließen aus Selbstschutz, weil wir verletzt worden sind. Und wir machen das dann bestimmten Menschen gegenüber zu. Das Problem ist, wenn du dein Herz zumachst, dann ist es für alle zu. Du kannst irgendwie nicht so ein bisschen von deinem Herzen zumachen, sondern du machst es zu und dann ist es zu. Für alle Menschen und auch für Gott. Und dann merken das Menschen auch, weil du dann irgendwie wie so eine unsichtbare Wand vor dir hast und sie merken, sie kommen gar nicht an dich ran. Und die Lösung dafür ist, dass du guckst, warum habe ich mein Herz zugemacht? Was hat mich verletzt? Was hat mich getroffen? Wo bin ich in Selbstschutz? Und weißt du was? Jesus möchte dein Schutz sein. Du musst dich nicht mehr selbst schützen. Du musst natürlich geschützt werden, ganz klar. Du kannst nicht einfach total dein Herz öffnen und entblößen für alle und jeden, aber da muss Jesus dazwischen stehen. Dietrich Bonhoeffer sagt, im Reich Gottes gibt es nur Dreiecksbeziehungen. Nämlich du, Jesus und ich. Und Jesus muss immer zwischen uns stehen, dass nicht so Seele auf Seele prallt, weil da kommen die Verletzungen. Wenn wir versuchen, voneinander zu leben, wenn wir versuchen, den Menschen anzuzapfen als Quelle und nicht Jesus. Deswegen muss Jesus zwischen uns stehen, weil er ist die Quelle. Und von dem leben wir beide, du und ich. Das heißt, wenn du merkst, dein Herz ist zu, dann guck doch mal, warum. Vor was willst du dich schützen? Vielleicht musst du jemandem vergeben. Vielleicht muss irgendwo ein Gespräch her. Vielleicht brauchst du auch einen Vermittler, der dir hilft, solche Gespräche zu führen. Und dann schau, dass da Vergebung reinkommt und dass du dein Herz wieder aufmachen kannst und dass Christus zwischen dir und allen anderen Menschen steht. Weil der macht Nähe erst möglich. Das ist ganz paradox eigentlich. Aber Mensch auf Mensch, das geht nicht gut. Mensch auf Christus, Christus auf Mensch, dann entsteht menschliche Nähe. Also, das war der Weg. Zweite Bodenqualität. Steiniger Boden. Dieser Boden ist nicht kultiviert, es liegen Steine da drin, die eigentlich weggeräumt werden müssten und der Same hat nicht so Platz, um sich auszubreiten. Also ich wohne in Augsburg direkt am Lech, mehr oder weniger, also da ist noch ein Park dazwischen, aber ich bin schon sehr nah und da ist irgendwie überall Lechkies, das ist so in dem Boden und ich habe das Gefühl, Steine wachsen, habt ihr das auch schon mal irgendwie, ich weiß nicht, es wachsen ständig Steine in meinem Garten, also ich sammle die alle ab und tue die irgendwie dann dahin irgendwo und dann beim nächsten Mal sind da wieder Steine, ich denke mir, wo kommen die denn her? Die kommen wahrscheinlich von unten, arbeiten sich irgendwie hoch, aber das ist irgendwie etwas, was auch nie aufhört. Und der Herr spricht in meinem Garten sehr viel zu mir, weil es ist so wie es einfach auch wirklich ist überall und in meinem Herzen. Und das sind diese Steine. Und ich glaube, diese Steine könnten stehen symbolisch für Sachen, die übrig geblieben sind von Verletzungen, die wir erlebt haben. Irgendwie so Bitterkeit, ja, Bitterkeit, zerstörte Beziehungen, Lebenswunden, Sachen, die da einfach noch drin sind, die noch nicht aufgeräumt sind. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir auch diese Sachen anschauen. Und ich habe das jetzt an diesem Wochenende schon öfter gesagt, aber dieses Wort Prozess ist kein böses Wort, sondern das ist einfach unser Leben. Und der Herr geht mit uns durch und geht immer tiefer und legt immer wieder mal seinen Finger auf Sachen und das ist super, weil dann kommt es raus und dann kannst du es entfernen, dann kann der Herr Heilung schenken, dann kann der Herr deinen Herzensboden wieder weich machen und fruchtbar. Und manchmal brauchen wir einfach Hilfe durch Seelsorge oder Therapie und dann ist auch wieder gut. Aber wir brauchen, dass dieser Herzensboden frei wird von Bitterkeit, frei wird von Verletzungen. Weißt du, Bitterkeit ist übrigens irgendwas, das kann man hören. Das kann man hören an den Worten, die jemand spricht. Ich habe ganz tolle Kollegen und einer besonders, der den Mut hat, das ist nämlich ganz schön mutig, mich darauf hinzuweisen, wenn ich etwas sage, was so nach Bitterkeit schmeckt. Und er spricht mich dann an, also es ist Gott sei Dank schon länger nicht mehr, aber er traut sich und er hat mich mal konfrontiert. Ich habe ein bisschen erzählt über eine Situation, auch wo Personen involviert waren und er hat gesagt, du, wenn du das so sagst, ich höre da total Bitterkeit raus. Ich glaube, da ist noch was nicht verarbeitet und vergeben. Da musst du noch mal hingucken. Ja klar höre ich das nicht gern. Aber was ist das für eine echte Liebe, oder? Dass der mich nicht so lässt, wie ich bin. Und dass er nicht einfach drüber wischt und sagt, passt schon. Ja, das ist ein Liebesdienst. Und ich habe wirklich hingeschaut und da war tatsächlich Bitterkeit und ich musste da nochmal dran mit dem Herrn und musste auch da eine Beziehung in Ordnung bringen. Und es ist gut. Und weißt du, das ist wirklich wahre Liebe. Wahre Liebe ist nicht so zu tun, als ob alles in Ordnung wäre. Es ist total ein Liebesdienst, wenn dich jemand darauf hinweist, dass du da was Grünes hast zwischen den Zähnen. Das siehst du nicht, aber alle sehen es, ja? Und es ist einfach Liebe, wenn jemand dir das sagt. Diese Sache mit dem Herzensboden ist deswegen so wichtig, weil wir das total dringend brauchen, dass unsere Wurzeln ganz tief gehen können. Weißt du, ein Baum, habe ich letztens mal gehört, da hat mal jemand so ein Experiment gemacht, hat ein Gewächshaus gebaut, ein riesiges, und hat dort Bäume eingepflanzt. Und diese Bäume hatten optimale Temperatur, optimale Versorgung mit Nährstoffen und Wasser und Sonnenlicht, aber sie hatten keinen Sturm, keinen Wind. Und mit dem Ergebnis, dass diese Bäume keine tiefen Wurzeln geschlagen haben. Diese Bäume waren, die konntest du umschubsen. Die waren groß und mächtig, aber die waren nicht tief gewurzelt, weil sie diesen Widerstand nicht hatten, diesen Wind. Und das fand ich total interessant. Ja? Der Herr trainiert uns durchs Leben und diese Winde, die kommen, ja, so wie es im Hohenlied heißt, Nordwind, Südwind, komm und weh in meinen Garten. Denn Nordwind ist der Wind von Prüfungen, von schwierigen Zeiten, wo wir einfach uns bewähren müssen und wo Widerstand da ist und wo unsere Wurzeln tief wachsen, weil wir das brauchen. Und das ist total wichtig und gut. Und wisst ihr, im Englischen gibt es so einen schönen Satz, das heißt, suffering makes you either better or bitter. Und es heißt auf Deutsch, Leiden macht dich entweder besser oder bitter. Und das ist deine Entscheidung. Das ist deine Beurteilung. Aber wir sind nicht von denen, die zurückweichen, stimmt's? Sondern wir sind von denen, die glauben und das ewige Leben gewinnen, weil wir glauben, dass Jesus stärker ist als alle Umstände und dass er uns da durchbringen kann und dass wir daraus stärker hervorgehen. Die Dornen. Dornen, das ist auch was ganz Übles im Garten. Habt ihr schon mal versucht, Himbeeren zu pflanzen? Oder Brombeeren. Brombeeren ist Wahnsinn, oder? Also du kannst einfach eine Brombeere in deinen Garten und dann kannst du 10 Jahre weggehen und dann, wenn du wiederkommst, musst du der Prinz von Dornröschen sein, dass du da wieder irgendwie, ist Wahnsinn, was das zuwuchert. Dornen, aber das sind trotzdem leckere Beeren dran. Man muss sie halt im Zaum halten. Ja? Also Dornen, glaube ich, sind Sachen, die an sich nicht Sünde sind. Das ist nicht etwas, was aus deinem Leben raus muss. Also Himbeeren sind super. Ich liebe Himbeeren. Brombeeren mag ich jetzt nicht so gern, aber sind auch okay. Aber du musst eigentlich irgendwie die in so einen Draht oder so einen Korb oder so eine Sperre unten reinpflanzen, damit die eben im Zaum bleiben, damit die nicht den ganzen Garten übernehmen, sondern eben genau nur da wachsen, wo sie sollen. Und ich glaube, dass das, was Jesus mit den Dornen meint, er sagt ja auch, das sind die Sorgen der Welt, der betrügerische Reichtum, die Gier nach allem anderen und sie ersticken das Wort, weil sie zu viel Raum einnehmen. Und es ist nicht Sünde, ja, es ist total okay, du darfst alles haben, du darfst Geld haben, du darfst Häuser haben, du darfst Autos haben, aber es darf dich nicht haben. Und du musst jederzeit bereit sein, loszulassen und davon nicht zu leben. Und der Herr muss jederzeit sagen dürfen, so, jetzt verkauf alles und geh nach Afghanistan. Stimmt's? Sag mal, Halleluja. Wir hoffen alle, dass er es nicht sagt. Aber wenn er es sagt, dann sagen wir, ei, ei, Sir, Captain, Sir. Ja? Also, Paulus schreibt, dass die Liebe zum Geld die Wurzel allen Übels ist, aber nicht das Geld an sich. Ja, aber wenn das Geld zu wichtig wird, alles, was zu wichtig wird, alles, was deine Sicherheit ist, und das ist letztendlich die Übersetzung von dem Wort Mammon, ist Sicherheit. Das ist Götzendienst. Ja? Alles, wo du dein Leben drauf baust, was nicht Gott ist, ist Götzendienst. Und das sind die Dornen, die dein Leben überwuchern werden, wenn du nicht die im Zaum hältst. Genauso auch mit Fernsehen oder Netflix, sagt man ja heute, gell? Fernsehen ist nicht mehr in, aber Netflix. Oder Computer. Oder. Füge ein, was bei dir ist, wo du, was du gerne tust. Und es ist keine Sünde, aber es muss seinen Platz haben und es darf nicht dein Leben überwuchern wie Dornen. Und die Frage ist immer, was ist meine Sicherheit? Worauf habe ich mein Leben gebaut? Meine Oma, bei der war ich tagsüber immer, weil meine Mutter berufstätig war und es war eine ganz tolle Frau. Die werdet ihr alle im Himmel treffen, ich stelle sie euch vor. Die ist super. Die war echt eine Beterin und eine Frau des Königreiches und hat wirklich Reich Gottes gebaut. Und sie war wirklich echt total hingegeben an den Herrn. Und sie hat Kreuzworträtsel geliebt, total. Und sie hat, das war einfach so ihr Hobby, ihr Freizeitausgleich. Und dann hat sie, weil sie sehr gewissenhaft ist, sich dann so Bücher selber geschrieben, damals gab es ja noch kein Google und so, wo sie dann eben so alphabetisch versucht hat, eben diese Sachen, also was weiß ich, Wort mit 4 Buchstaben für ein Ziel, das nicht erreicht wird, ideal. Ja? Also so hat sie sich dann wie so ein eigenes Buch gemacht, damit sie eben jedes Rätsel dann auch lösen konnte. Manche Sachen sind ja leicht, ja, aber manche Sachen waren dann irgendwie außergewöhnlich, irgendwelche, was weiß ich, hat sie sich dann alles aufgeschrieben und hatte dann wirklich so ein paar Bücher schon vollgeschrieben und dann hat sie eines Tages gemerkt, dass ihr das Ding zu wichtig wird. Und der Herr hat den Finger draufgelegt und gesagt, könntest du auch ohne Kreuzworträtsel glücklich sein? Und dann hat sie gesagt, nee, im Moment eigentlich nicht, Herr, ganz ehrlich. Und dann hat sie gesagt, Moment mal, nichts Äußeres darf mein Herz bestimmen, hat alles weggeschmissen, gesagt, Herr, nichts darf mich haben, nur du darfst mich haben. Es hat mich schwer beeindruckt als Kind. Und es war nicht, dass Kreuzworträtsel an sich schlecht sind. Klar, Kreuzworträtsel sind komplett harmlos, aber wenn sie so groß werden, dass du ohne Kreuzworträtsel nicht mehr leben kannst, dann muss es weg. Nichts darf dich halten, nichts darf dich bestimmen, nichts darf dich haben, aber du darfst alles haben. Jesus sagt es so, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Du musst immer Leben haben, und zwar in Jesus. Und das mit den Dornen, das hört nie auf. Das wird dein ganzes Leben lang ein Thema sein. Und das muss man navigieren, das muss man verwalten. Das nennt die Bibel Verwalterschaft. Deiner Lebensressourcen, deiner Zeit, deines Geldes, deiner Blicke, deiner Worte. Das sind alles endliche Ressourcen. Du hast für dein Leben hier auf dieser Erde nur eine gewisse endliche Anzahl von Worten, die du sprechen kannst, von Blicken, die du geben kannst, Aufmerksamkeit, Zeit und Geld. Und dafür wirst du Rechenschaft ablegen, wenn du vor dem Thron Gottes stehst. Ob du damit gewuchert hast, ob du damit etwas hervorgebracht hast für die Ewigkeit, für das Reich Gottes, oder ob du es einfach nur verschwendet hast oder vergraben hast im Boden wie der eine Typ, der nur dieses eine Talent hatte. Ja, das ist unsere Lebensaufgabe. Lass uns weise mit unseren Lebensressourcen umgehen. Weil die Zeit hier ist kurz. Und weißt du was? Ich sag dir nochmal, weil ich glaube, manche müssen das hören. Du kannst nichts verpassen. Das ist unmöglich. Du kannst nichts verpassen. Ja? weil dein Leben hier auf der Erde ist ultra kurz, die Ewigkeit aber hört nie auf. Und alles, was du hier nicht durchgekriegt hast, alles, was du hier nicht bekommen hast, all deine unerfüllten Träume, es ist nicht vorbei, wenn du stirbst, dann fängt es erst richtig an. Bitte keine Angst. Du hast, siehst du das Ganze mit Bucketlist und so, vergiss es, hey Leute. Also, warte mal her. Wenn das, was hier auf der Erde ist, nur ein ganz matter Abglanz der Herrlichkeit Gottes ist, was glaubst du, was im Himmel alles auf dich wartet? Was glaubst du, wie schön da Beziehungen sind? Was glaubst du, wie erfüllend es ist? Was glaubst du, was du da alles machen kannst, was Reisen betrifft? Hallo, du musst nicht mal 24 Stunden in dem Flugzeug sitzen. Ja, wie blöd ist denn das? Wie blöd ist denn das? Das ist super unangenehm, hey, aber dann geht's so. Und dann bist du, wo du hin willst. Verstehst du, du kannst nichts verpassen. Deswegen lass dich doch bitte nicht vom Teufel verarschen und dich antreiben. Entschuldigung. Ich komme aus Bayern, da redet man so. Sonne, fällt's da auch? Ja, gut. Sondern ja, der versucht dich anzutreiben und zu sagen, hey, du musst das noch machen, du musst das noch machen, du kannst jetzt nicht so viel Zeit jetzt ins Reich Gottes stecken, weil du verpasst ja dein ganzes Leben. Nee, Es geht ja überhaupt nicht um Jenseitsvertröstung, weil der Herr hat die Fülle für uns hier und jetzt. Aber das Leben, das Gott für dich sich ausdenkt oder die Wege, die er für dich hat, die machen dich tausendmal glücklicher, als was du dir ausdenken könntest. Also vertrau ihm. Es geht immer nur um diese Frage, vertraust du Gott, vertraust du ihm, dass er gut ist und dass er es gut mit dir meint? Oder vertraust du ihm nicht und bist ein Waisenkind, das so lebt, als ob es keinen Vater hätte, als ob es allein ist auf der Welt und selbst für sich sorgen muss. Und das ist total jämmerlich, weil ehrlich gesagt, Jesus hat einen so hohen Preis bezahlt, das macht ihm keine Ehre, wenn wir unter Niveau leben. Stell dir das mal vor, das ist dein Bräutigam, der hat alles bezahlt. Du hast quasi eine Scheckkarte, die hat überhaupt kein Limit, eine Kreditkarte. Und du kannst alles haben, alles. Alle Reichtümer in der Himmelswelt gehören dir, alles. Und du lebst wie ein Bettler auf der Straße und isst aus den Mülltonnen Essen? Was ist denn das für ein Zeugnis vor der unsichtbaren Welt? Versteht ihr, wir haben hier wirklich einen Lauf zu laufen und wir haben ein Publikum. Wir haben den Herrn und seine Engel, wir haben die ganze Finsternis, die nur darauf wartet, uns anzuklagen. Und wir haben so einen guten Gott und wir behaupten, er würde nicht gut für uns sorgen. Also ehrlich. Ich sage das nur so plakativ, weil es ist gut, wenn wir mal die Realität mal kurz sehen. Ja? Ich will das nicht klein machen, was du an Schmerzen leidest oder wo du Schwierigkeiten hast, die sind real. Aber die Lösung ist auch real. Und weißt du was? Sorgen machen heißt, du meditierst dein Problem. Ja. Und wem hat denn das schon jemals geholfen? Und Glauben heißt, ich meditiere Gott und wer mein Gott ist, ich schaue da drauf. Also, du hast die Wahl. Der Herr ist so, so gut. Okay, ich möchte euch ein paar so praktische Sachen sagen, die irgendwie ganz cool sind. Erstens, Ziele setzen. Ich möchte auch nochmal ganz klar sagen, ein Ideal ist ein Ziel, das man nicht erreichen kann. Deswegen tritt Ideale einfach in die Tonne, okay? Gott ist nämlich überhaupt kein Idealist, sondern er ist ein totaler Realist. Er weiß, was im Menschen ist. Jesus wusste, was im Menschen ist. Und er setzt auch seine Hoffnung nicht auf Menschen, sondern auf sein Wort und seinen Geist im Menschen und auf sein Erlösungswerk, weil er sagt, das geht sich aus, wie der Österreicher zu sagen pflegt. Ja? Das geht sich aus, das funktioniert. Mein Plan funktioniert. Ich habe eine vollkommene Erlösung erschaffen. Deswegen bitte hechel keinen Idealen hinterher, sondern sag, wie es ist. Es darf alles sein. Steh zu dem, wie es gerade ist. Der Herr weiß es sowieso. Und ich sage dir noch was, die Menschen um dich herum wissen es auch. Ja, ist so. Also steh einfach dazu, weil du bist total geliebt. Und ob du geliebt bist oder nicht, hat überhaupt nichts damit zu tun, wie geistlich du schon bist oder wie reif oder wie toll oder wie gesalbt oder komm, vergiss es. Du bist total geliebt, du warst schon total geliebt, als du noch komplett Konkursmasse warst. Aber so sind wir doch alle, ist doch keiner besser. Hey, da war einfach nichts übrig. Ja? Wir haben einfach vor dem Kreuz kapituliert und zugegeben, wir sind nichts, ja? Wir haben nichts, wir sind einfach nur zerbrochen und kaputt. Und wir brauchen ein Wunder, ganz dringend, wir brauchen eine neue Schöpfung. Weil das alte Ding, das kannst du nur mit Christus ans Kreuz nageln. Galater 2, Vers 20, ich bin mit Christus gekreuzigt. Halleluja, das ist die gute Nachricht, die beste Nachricht aller Zeiten. Du musst dich nämlich gar nicht mehr verbessern, du musst dich nur für gestorben halten. Und einfach in diesem neuen Leben leben, das der Herr dir gibt, das ist wirklich so leicht, wie es klingt. Das sind halt jeden Tag immer wieder diese Bewegungen. Ah, Moment mal, nee, Moment. Diese alte Elke, die ist mit Christus am Kreuz, die kenne ich gar nicht mehr. Ja? Ich verleugne mich der. Kenne ich nicht, die wohnt hier nicht mehr. Aber die neue Elke ist mit Christus auferstanden und die hat jetzt Zugriff zu allen Ressourcen des Himmels und die kann in dieser Neuheit des Lebens einfach wandeln und kann da drin sein, weil die ist die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Nicht, weil sie alles richtig macht, sondern weil Jesus alles richtig gemacht hat. Genau, also keine Ideale, sondern realistisch und ein Ziel ist etwas, das messbar ist, machbar und motivierend. Also ein Ziel darf weder zu klein noch zu groß sein, sonst motiviert es dich nicht und ist nicht realistisch. Ein Ziel muss irgendwie messbar sein. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich will im Jahr 2020 mehr Sport machen, das ist kein Ziel. Das ist nur ein Neujahrsvorsatz. Aber ein Ziel wäre, ich will 2020 jede Woche dreimal eine halbe Stunde stramm spazieren gehen. Und zwar immer am Montag, am Mittwoch und am Freitag. Von 8 bis 9 oder 8 bis halb 9. Das ist ein Ziel. Es ist messbar, es ist zeitlich fixiert, es ist machbar. Also das muss ich halt gucken, ob das tatsächlich machbar ist. Vielleicht ist es realistischer zu sagen, ich mache es nur am Samstag oder so. Ja? Du musst einfach mit irgendwas anfangen und dann kannst du es steigern, weil du brauchst für eine neue Gewohnheit ungefähr 6 Wochen, um sie einzutrainieren. Und dann ist es normal, dann ist es dein neues Normal. So normal, dass sogar deine Gehirnstruktur sich verändert. Das kann man nachweisen, das finde ich total spannend. Das ist alles nicht in Stein gemeißelt. Verstehst du? Das ist alles formbar und veränderbar. Und du bist nicht ausgeliefert irgendetwas, irgendeinem Mindset oder irgendeiner Lüge, die du glaubst. Du bist nie ausgeliefert, das ist alles veränderbar. Also, setz dir Ziele, frag den Herrn, welche Ziele du dir setzen sollst. Und wenn du unsicher bist, frag auch noch jemanden, der schon ein bisschen länger mit dem Herrn unterwegs ist, der auch noch mit drauf schaut und der dich gut kennt. Setz dir Ziele, wir setzen uns Ziele für alles. Für Leute im Berufsleben ist es normal, die müssen ständig irgendwelche komischen Forecasts machen, für irgendwelche Fantasiezahlen für nächstes Jahr oder so, verstehst du? Aber da ist es irgendwie normal, da findet es keiner komisch. Aber in unserem geistlichen Leben finden wir es noch nicht so normal. Und da wäre es eigentlich am wichtigsten, dass du dir da Ziele setzt. Aber nicht einfach so ausdenken, sondern frag den Herrn. Und auch mit einer Vision, wo möchtest du denn in 5 Jahren sein? Wo siehst du dich? Wo möchtest du hin? Was hat der Herr schon gesprochen? Wo hat der Herr schon gesagt, das sehe ich für dich? Oder wo hast du Prophetien bekommen? Wo hat der Herr durch sein Wort zu dir gesprochen oder durch irgendeinen Film? Daran kannst du gucken, wo geht's hin? Wo willst du sein? Und setz dir Ziele. Ja, setz dir Ziele. Sag zum Beispiel, ich möchte gerne jeden Tag 5 Kapitel Bibel lesen. Das müssen meine Jüngerschaftsschüler. Und es ist super. Jeden Tag. Und zwar ein Kapitel 1. Mose bis Maleachi, ein Psalm, ein Spruch, also das heißt Psalm und Sprüche auslassen, dann ein Kapitel Evangelium von Matthäus bis Johannes und dann wieder Retour, wenn du durch bist, und dann ein Kapitel Apostelgeschichte bis Offenbarung, auch im Rundlauf. Und dann hast du erstens einen guten Querschnitt, zweitens ist es so, dass du nicht hängen bleibst bei 3. oder 4. Mose, was meistens passiert, stimmt's? Und du hast auf jeden Fall, es gibt ein paar Ausnahmen, aber und du hast auf jeden Fall irgendetwas, was dich heute auch anspricht. Aber genau, also das wäre ein Ziel. Und es gibt mehr Möglichkeiten, aber schau mal, was der Herr für dich hat. Aber ich sag dir was, die Kraft von kleinen Schritten auf lange Zeit wird total unterschätzt. Wir haben oft das Problem, dass wir denken, das ist doch viel zu klein und viel zu unscheinbar, was ich heute tun kann. Und wir setzen uns viel zu große Ziele, die völlig unrealistisch sind und geben dann auf, weil wir sagen, das schaffe ich ja nie. Und deswegen ist es ja auch kein Ziel, das wäre dann wieder ein Ideal. Aber stell dir vor, so wenn ein Baby auf die Welt kommt, das musst du halt alle 2-3 Stunden irgendwie stillen oder Fläschchen geben. Und da kommt ja auch keiner auf die Idee, nach 3 Wochen zu sagen, Mensch, jetzt habe ich dich so lange schon jeden Tag, 2 Stunden, Tag und Nacht, alle 2 Stunden gestillt und jetzt bist du immer noch so klein und kannst nicht laufen. Aber so sind wir oft mit anderen Dingen, ja, im geistlichen Leben, ja. Aber über lange Zeit, wenn du das ein Jahr lang machst, dann plötzlich, wow, ist es noch das gleiche Kind, ja? Also weil es dauert halt einfach alles seine Zeit. Also realistische Ziele setzen ist wirklich der Schlüssel zum Wachstum, weil man sich nicht in eine andere Lebensweise hineindenkt, sondern in eine andere Denkweise hineinlebt. Ein Ziel, das du nur zu 60% erfüllst, ist immer noch besser, als wenn du gar kein Ziel hast. Weißt du, wenn du es auch mal nicht schaffst, ist ein Ziel doch sinnvoll, weil du weißt sofort, was du morgen wieder machen kannst. Ja, ist wurscht, wenn du mal es nicht schaffst heute, dann machst du es halt morgen wieder. Aber du weißt, wohin du willst, du hast eine Richtung. Was kannst du täglich machen? Täglich kannst du Zeit für den Herrn zur Seite setzen. Du kannst einfach sagen, diese Zeit in der Früh, am Abend, am Nachmittag, wann auch immer für dich gut ist, diese halbe Stunde, diese Stunde verbringe ich mit dem Herrn. Und du musst nicht irgendwo sitzen und still irgendwie sein oder so, sondern du kannst auch laufen. Ich gehe zum Beispiel super gern mit Jesus spazieren. Das hilft mir am meisten. Da kann ich so gut mit ihm reden und hören auch, zur Ruhe kommen in der Natur. Bibel lesen, da setzt dir Ziele. Wie viel Bibel möchtest du lesen? Wann? Wie oft? Lehren kann man sich super anhören beim Autofahren, wenn du irgendwo hinfährst, wenn du pendelst, wenn du eine längere Autofahrt hast, kannst du ganz viel hören. Oder beim Kochen. Mein Chef, der kocht zu Hause und der hört sich immer Lehren an beim Kochen, weil da der mag auch nicht so gern immer nur eins machen, der braucht schon ein bisschen mehr, damit sein Gehirn ein bisschen in Wallung kommt. Der tut auch meistens die Geschwindigkeit erhöhen von dem. Das ist total lustig, weil ihm das zu langsam ist, wie die Leute reden. Ja, aber er nutzt die Zeit, die er beim Kochen verbringt, für das auch noch. Und das finde ich einen super Tipp. Was kannst du wöchentlich machen? Triff dich mit anderen brennenden Christen. Hier hast du super viel Gelegenheit in dieser Gemeinde. Ein brennendes Holzscheit alleine geht schnell aus. Aber wenn mehrere Holzscheite zusammenliegen und brennen, dann wird die Temperatur viel, viel höher. Das haben wir heute gemerkt, oder? Auf so eine prophetische Höhe wie heute zusammen hier im Lobpreis komme ich zu Hause allein nicht. Das geht nur zusammen, als Leib. Weil der Herr liebt es, auf Gruppen von Menschen zu fallen. Also, du weißt ja, was hier alles angeboten wird. Frag den Herrn, wo überall du dabei sein sollst, aber sei irgendwo dabei. Monatlich ist es cool, einfach, übrigens im Fasten, wöchentlich ist auch ein sehr guter Tipp. Nimm dir einen Tag und faste. Weißt du warum? Weil erstens wirst du wieder wie auf Null zurückgestellt. Also Fasten ist, ich sage einfach mal Verzicht auf Essen, okay? Dass wir klar sind. Also nicht Fernsehen oder keine Gummibärchen, nicht essen. Und du musst gucken, wie du das machen kannst. Ich mache es meistens so, dass ich tagsüber nichts esse, nur eine Mahlzeit am Abend, eine leichte. Das ist was, was ich super durchhalten kann, egal ob ich auch irgendwas machen muss, ob ich irgendwo auf Ministry bin oder so, das geht so auch. Ja? Oder du machst 24 Stunden gar nichts, isst gar nichts. Aber das macht dich geistlich dünnhäutig, geistlich empfänglich und du hast plötzlich so viel Zeit, das ist total cool. Du musst nicht kochen, du musst nicht essen. Das nimmt echt viel Zeit weg. Und diese Zeit kannst du dann für andere Sachen nutzen, wie zum Beispiel, dass du einfach nur in der Gegenwart Gottes bist. Oder dass du ein paar Sachen durchbetest, wo du merkst, da muss jetzt mal ein bisschen mehr Gebetspower rein. Monatlich kannst du mal länger am Stück dem Herrn begegnen. Mal einen halben Tag beiseite legen oder einen ganzen Tag irgendwo hingehen, dich zurückziehen. Du kannst dir vornehmen, in einem Monat ein bestimmtes geistliches Buch zu lesen. Das wäre so ein monatliches Ziel. Also es sind nur Beispiele, du musst gar nichts von all dem machen, aber es sind nur Ideen. Jährlich ist es cool. Frag doch mal den Herrn, gibt es irgendwelche Konferenzen nochmal woanders auch vielleicht, wo ich hingehen soll? Oder einen Gebetseinsatz, gibt es eine andere Nation, zum Beispiel, weißt du hast irgendwie eine bestimmte Nation auf dem Herzen, aber du bist Vollzeit berufstätig, aber warum nicht mal eine Woche Urlaub verbringen in dem Land, für das du eh schon betest und wo dein Herz brennt. Es gibt Kurzzeit-Missionarsmöglichkeiten. Wofür schlägt dein Herz? Für eine besondere Nation oder eine besondere Gruppe von Menschen? Dann nimm dir mal einmal im Jahr Zeit dafür. Du hast pro Woche 168 Stunden zur Verfügung und hast nicht über alle Stunden Kontrolle, weil es gibt Sachen, die musst du einfach machen. Aber wenn man alles zusammenzählt, bleiben bestimmt ungefähr 20 Stunden pro Woche übrig. Da ist also Schlafen auch schon weg, ja, und Arbeiten und Essen, Kochen und so weiter, alles schon weg. Aber du hast dann bestimmt immer noch 20 Stunden pro Woche und auf die kommt es an. Was machst du da? Wie investierst du diese Zeit? Und dann ist eben immer wieder die Frage, was ist meine Vision, wo will ich hin und wo will ich hinein investieren? Weil da gibt es ein geistliches Prinzip, das heißt, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und das ist eine zeitliche Abfolge. Da, wo dein Schatz ist, da, wo du hinein investierst, das sieht man sehr deutlich, wenn Leute anfangen, in Aktien zu investieren. Plötzlich finden sie das super spannend, wie die Aktien sich entwickeln. Hat sie vorher null interessiert, aber dann wird es plötzlich interessant. Da, wo du dein Geld, deine Zeit, deine Blicke, deine Lebenskraft hinein investierst, da entsteht dein Schatz und da wandert dein Herz hin. Und das ist die gute Nachricht, du entscheidest, wo dein Herz hinwandert. Das ist kein Schicksal, sondern das kannst du steuern, weil du bist der Verwalter deines Lebens. Und damit bin ich jetzt am Ende meiner Predigt. Vielen Dank fürs Zuhören, seid gesegnet, ihr seid eine tolle Gemeinde.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist.
Lieber, und ich erhebe dich.